fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute möchte ich mit dir über ein kritisches Thema sprechen, über ein Thema, was in der Gesellschaft kritisch diskutiert wird und was weltweit ein Thema ist. Seit vergangener Woche ist es sogar Thema bei den Zentralbanken weltweit. Die US-Fed hat gesagt, hey, wir machen auf jeden Fall keine Klimaschutzpolitik. Das ist auf jeden Fall nicht unser Feld. Wir machen Geldpolitik. Wir kümmern uns gegebenenfalls auch um das Thema Arbeitslosigkeit. Aber wir kümmern uns nicht um soziale Themen, so sagte es der Fed-Chef. Wir kümmern uns nicht um das Thema Klimaschutz. Anders hingegen sieht das die EZB und sagt, hey, nein, wir sind auch verantwortlich für das Thema Klimaschutzpolitik, ganz ähnlich die Bank of England. Also, das Thema Klimaschutz erreicht mittlerweile eine Dimension mit dem Einfluss auf die Wirtschaft, auf das Wirtschaftsgeschehen, welches nicht nur von staatlicherseits, von fiskalischer Seite herrührt, sondern mittlerweile auch von einer geldpolitischen Seite. Spätestens jetzt wurde mir klar, das sollten wir auch als Thema nehmen, um es einmal zu behandeln, um einen kritischen Blick auf die sogenannte Klimaschutzpolitik zu werfen. Daher habe ich so fundamental analysiert, jemanden eingeladen, der es wagt, einen kritischen Blick auf die aktuelle Situation, auf die aktuelle Politik rund um das Thema Klimaschutz zu werfen. Vince Ebert ist ein deutscher Diplomphysiker und Wissenschaftskomedian. Seit fast 20 Jahren steht er auf der Bühne und hat sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche und wirtschaftliche Fakten mit seinem Humor zu vermitteln. Alleine deshalb finde ich schon, dass er ein ganz hervorragender Gesprächspartner ist. In diesem Podcast habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein anderes, schwerer zugängliches Thema einfacher zugänglich zu machen, die persönlich optimale Portfolioaufstellung, also die Geldanlage. Lieber Vince, ein Physiker, der als Kapitalist unterwegs ist und nun in einem Finanzpodcast spricht, man könnte fast meinen, du bist ein Allrounder. Ich freue mich, heute mit dir zu sprechen, da ich glaube, dass die Geldanlage sehr viele Anknüpfungspunkte hat. Herzlich willkommen bei Fundamental Analysiert.
Hallo, ich freue mich sehr. Ich schaue einfach mal, was ich zur Geldanlage sagen kann.
Sehr gut, sehr gut.
Oder ich überlasse es dir dann, was zur Geldanlage zu sagen.
Ja, schauen wir einfach mal, wie das Gespräch entwickelt. Ich hab vernommen, dass du ein recht erfolgreiches Buch geschrieben hast. Lichtblick statt Blackout. Ich glaube, ich bin Bestseller momentan in Deutschland. Und ich habe gestern nochmal nachgeschaut, Nummer 1 Buch im Bereich Umwelt allgemein bei Amazon. Auch da weiterhin seit vielen Monaten in den Bestsellerlisten. Wir wissen, dass in den letzten Monaten, insbesondere in Europa, in Deutschland, sehr viel über ein Blackout gesprochen worden ist. Und dass viele Menschen große Angst vor einem Blackout haben. Aber noch mehr ist ein Blackout ja eigentlich ein Risiko für die Wirtschaft. Wenn wir unser Geld investieren, dann fokussieren wir uns ja gewöhnlich auf Ertragschancen, aber halt auch auf die verbundenen Risiken. Sprechen wir doch einmal über das Risiko eines Blackouts. Kann es wirklich sein, dass in Deutschland, in Europa bald die Lichter ausgehen?
Also ich habe es natürlich im Buchtitel so ein bisschen plakativ beschrieben, Lichtblick statt Blackout. Weil das natürlich jetzt das Thema schlechthin war jetzt. Und das Buch ist lustigerweise am 21. September rausgekommen, also rechtzeitig zur Heizperiode, in der Zeit, wo jeder irgendwie über dieses Thema gesprochen hat. Insofern ist es natürlich auch sofort irgendwie in die Bestsellerlisten gestürmt. Ich schreibe es im Buch auch relativ detailliert. Also wenn man sich anguckt, wie das deutsche und das europäische Stromnetz gewartet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit von einem Blackout sehr, sehr gering. Also wenn es dazu wirklich käme, das wäre wirklich ein großes, großes Desaster, dann ist es eben nicht so, dass halt mal 2 Stunden der Strom weg ist und dann geht das wieder hoch, sondern wenn das Netz quasi kollabiert, dann bricht alles zusammen. Und dann dauert das Wochen, bis praktisch das System wieder hochgefahren werden kann. Und wenn man sich überlegt, Nach 2 Tagen gehen die Pumpen nicht mehr. Das heißt, also die Kanäle fließen über. Du hast kein Wasser, keine Wasserversorgung mehr. In den Krankenhäusern hast du keine Versorgung mehr. Das heißt, also es wäre ein Chaos, eine Katastrophe, die wahrscheinlich alles über den Haufen wirft, was wir so kennen. Dazu kommt es, wie gesagt, glaube ich nicht. Was allerdings schon Realität ist, weil wir ja in Deutschland mit unserer Energiewende und dem Atomausstieg eine Energiepolitik fahren, die quasi auf einen Energiemangel zusteuert oder den wir sogar schon haben, jetzt erst recht mit Putin, dass wir Brownouts haben. Brownouts heißt nichts anderes, dass bei Spitzenzeiten, wenn eben Deutschland mit Wind und Sonne wenig oder keine Energie mehr liefern kann, wenn uns die Franzosen auch wenig Atomstrom liefern können, dass dann halt einfach, um den Blackout zu vermeiden, sehr energieintensive Industrien runtergefahren werden, abgeschaltet werden. Also Stahlindustrie, Papierfabriken, Chemieindustrie. Also das passiert schon teilweise. Die werden dann halt mal für 2 Stunden vom Netz genommen oder vielleicht auch mal für 2 Tage. Und das wird meiner Einschätzung nach in den nächsten Monaten, wenn die Deutschen so weitermachen mit ihrer Energiepolitik, munter weitergehen. Und das ist natürlich, um das jetzt Ganze wieder mal auf die Finanzwelt zu konzentrieren, ist natürlich ein fatales Signal für die Industrie, auch für ausländische Investoren in Deutschland, irgendwelche Fabriken aufzubauen, wenn die damit rechnen müssen, dass im Winter alle paar Wochen vielleicht 2-3 Tage lang die Produktion stillsteht.
Also ich verstehe, das Risiko eines Blackout ist eigentlich relativ gering. Allerdings haben wir schon etwas, was ja ein paar Stufen unter einem Blackout steht, findet jetzt schon statt. Und das erwartest du, dass sich das in der nächsten Zeit, wenn die Energiepolitik fortgesetzt wird, dass sich das noch verschlimmert. Ich verstehe auch, dass du hast, glaube ich, einmal gesagt, dass von die Speichermöglichkeiten für Energie in Deutschland nur bei 40 Minuten liegt, weil ich verstehe, dass wir sehr stark in Europa und in Deutschland auf erneuerbare Energien setzen wollen und diese sind ja dann verfügbar, wenn ja die Sonne scheint, der Wind weht. Aber was ist denn in Situationen, wenn das nicht passieren würde, würden dann die Blackout-Wahrscheinlichkeit in Zukunft noch deutlich ansteigen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Netz wird auf jeden Fall instabiler. Also du hast gesagt, wir können in Deutschland nur rund 40 Gigawattstunden Energie speichern, also mit Hilfe von Pumpspeicherkraftwerken. Das sind große Stauseen. Mehr ist eigentlich in Deutschland aufgrund von geografischen Verhältnissen nicht drin. Also in Österreich oder in der Schweiz ist es ein bisschen anders, weil die halt eine andere geografische Situation haben. Deutschland 40 Gigawattstunden, das würde derzeit etwa 40 Minuten lang Strom entsprechen und dann ist Feierabend. Das heißt also, wenn wir nur Wind und Sonne hätten, dann wären auch 40 Minuten lang die Energiespeicher leer. Deswegen war ja auch der Plan damals schon unter Frau Merkel, uns mit Gas zu versorgen, mit russischem Gas, praktisch als Backup-System Gaskraftwerke zu haben, was uns jetzt halt total auf die Füße fällt aufgrund des Ukraine-Krieges. Und gleichzeitig schalten wir natürlich Kernkraftwerke ab. Wir wollen demnächst auch auf Kohle verzichten. Und man kann eigentlich einem 10-Jährigen relativ einfach erklären, warum das Ganze eigentlich nicht funktionieren kann. Also ich habe es auch im Buch geschrieben, wenn du Kernkraftwerke abschaltest, dann musst du an Wind- und sonnenarmen Tagen Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was derzeit auch passiert in Deutschland im Winter. Wenn du beides nicht möchtest, brauchst du Gas, das zurzeit ja auch schwierig ist. Und das ist ein Zustand, der sich, wie ich vorhin schon gesagt habe, in den nächsten Monaten und Jahren, wenn die Regierung nicht umsteuert, noch massiv verstärken wird. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf was das dann hinsteuert. Also Ja, also ich sehe da, wenn die deutsche Energiewende, so wie sie gerade durchgeführt wird, wenn die weiter geprügelt wird, dann wird Deutschland aufgrund von Energiemangel und aufgrund von Brownouts wirtschaftlich auch absteigen oder weiter absteigen.
Die deutsche Bundesregierung und teilweise auch in Europa wird sehr stark gesagt, ja, vielleicht aktuell gibt es die Speichermöglichkeiten nicht, aber wir investieren jetzt in Wasserstoff. Und Wasserstoff könnte dann, mit Solarenergie, könnte dann Energie speicherbar machen. Wie blickst du auf diese Technologie? Ist das eigentlich eine Alternative? Oder wie schaust du auf dieses Argument?
Naja, also wenn du das halt hochskalierst, du brauchst halt so viel Wasserstoff und die Umwandlung von grünem Wasserstoff dann und wieder die Zurückumwandlung in Gas und in Elektrizität, dieser ganze Vorgang ist halt elektrochemisch unfassbar ineffizient. Dazu kommt einfach, dass du Wasserstoff ja nicht einfach so speichern kannst. Also du brauchst, weil der atomare Wasserstoff so klein ist vom Molekül her, das H2, brauchst du extrem dichte Gefäße. Du musst das Ganze unter wahnsinnig hohem Druck lassen. Du hast Probleme, dass das Ganze Verluste hat. Das heißt also, das ist noch eine Technologie, die auf der einen Seite auf einer technischen Ebene, aber eben auch auf einer ganz fundamental chemischen Ebene riesige Schwierigkeiten hat, vor allem wenn du praktisch den gesamten Strombedarf von Deutschland irgendwie im grünen Wasserstoff als Speicher lösen willst. Also das ist meiner Meinung nach noch ein vollkommen unausgegorenes Konzept auf dieser Hochskalierung. Ich habe auch im Buch geschrieben, man weiß nicht, was kommt. Man weiß bei technischen Innovationen nie, was passiert. Vielleicht sieht es in 5 oder in 10 Jahren besser aus. Aber dann muss man halt eben 5 oder 10 Jahre noch warten, bis eine Technologie so weit ist, dass man sie ersetzen kann. Aber eben nicht vorher alles abschalten. Das ist natürlich Kamikaze.
Ich hatte mal verstanden, dass Wasserstoff vor allem auch dann ein Problem hat, wenn die Strompreise sehr hoch sind, weil dann die Kosten, die Alternativgewinneinnahmen, die durch Solarenergie oder durch andere Energie erzielt werden könnten, es einfach unproduktiv oder einfach ineffizient macht, Wasserstoff zu produzieren. Also es liegt es auch dann, braucht Wasserstoff halt auch einen sehr niedrigen Strompreis insgesamt, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein?
Also du brauchst halt wahnsinnig viel Energie, um Wasserstoff herzustellen, grünen Wasserstoff herzustellen. Das heißt also, und wir haben ja jetzt schon ein Stromproblem. Also das ist, wie das dann volkswirtschaftlich geht, da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid, aber wir reden hier von Dimensionen, um eine Industrienation am Laufen zu halten. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie ein kleines 4.000-Mann-Dorf irgendwie mit Wasserstoff zu versorgen, sondern wir reden von 80 Millionen und wir reden von der 5. größten Industrienation der Welt. Also das sind riesige Energiemengen, die wir da umschichten müssen. Von der Infrastruktur ja noch gar nicht gesprochen. Also es reicht ja nicht, um diesen Wasserstoff herzustellen. Du musst den ja praktisch dann auch ins ganze Land transportieren. Das heißt, du brauchst Leitungen, du brauchst eine riesen Infrastruktur. Und ich erinnere daran, wir sind ein Land, das für einen simplen Flughafen 14 Jahre benötigt. Also
Tja. Andererseits erhoffst du dir auch einen Lichtblick. Viele sagen jetzt mit dem Blick auf das warme Wetter in diesem Winter, dass das Schlimmste für Deutschland und Europa in der Energieversorgung überstanden ist. Ist das dieser Lichtblick oder wie stellst du dir eigentlich den Lichtblick auch für die nächsten Jahre vor?
Also man muss dazu sagen, dass Deutschland natürlich immer noch unfassbar viel Know-how hat, also in der Ingenieurstechnologie, in der Wissenschaft. Also wir sind nicht umsonst immer noch Weltmarktführer in vielen Bereichen. Das heißt also, das Know-how, die technische Expertise und der Wille auch, Innovationen voranzutreiben, die sind auf jeden Fall in diesem Land noch gegeben. Nur, wir haben ein riesengroßes Problem, dass die Politik ganz, ganz viele Bereiche ausbremst. Und das ist mein maßgeblicher Kritikpunkt. Also die Politik setzt eigentlich keine Rahmenbedingungen mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Mal sehen, welche neuen Antriebstechnologien, welche Energieformen, welche Innovationen den Leuten jetzt in der nächsten Zeit einfällt, sondern sie sagt, wir wissen ganz genau, welche Motoren, welche Energieträger wir in 20 Jahren haben wollen. Und nur die fördern wir. Wind, Sonne, Elektromobilität. Und alles andere wird wegreglementiert oder verboten oder eben nicht gefördert. Und man weiß eben aus der Geschichte der Innovationen und der Technologien, dass bahnbrechende, revolutionäre Durchbrüche eben auch ganz oft aus Bereichen kamen, die man am Anfang nie auf dem Schirm hatte. Also ich habe ein schönes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, als die industrielle Revolution begann, da war Waltran das eines der wichtigsten Rohstoffe. Also man hat es als Schmiermittel, als Mittel für Kerzen gebraucht. Und was dazu geführt hat, dass die Pottwalbestände innerhalb von kürzester Zeit komplett erschöpft waren. Der Preis ging massiv nach oben. Also Waltran war dann praktisch nicht mehr erschwinglich, weil halt einfach die Nachfrage so groß war und die Pottwale gnadenlos gejagt wurden. Und dann kam ein kanadischer Geologe her und hat aus Kohle und Ölschiefer Petroleum hergestellt. Ein ganz einfaches Verfahren. Und Waltran war praktisch über Nacht uninteressant. Die Pottwalbestände haben sich praktisch erholt. Und so hat quasi die aufkommende Ölindustrie in letzter Konsequenz mehr Wale gerettet als die Leute von Greenpeace. Das so als Funfact am Rande. Aber das zeigt eben, dass Innovationen, Technologien überraschend kommen und oft dazu führen, dass irgendwelche Ressourcen, die zur Neige gehen oder irgendwelche Technologien, die man gedacht haben, oder Probleme, die man sich nicht vorstellen könnte, dass man die löst, plötzlich über Nacht gelöst sind. Und deswegen, und das ist eigentlich der Lichtblick des Buches, wir müssen eigentlich technologieoffen sein. Die Politik muss eigentlich Rahmenbedingungen schaffen, in allen Bereichen zu forschen und die kreativen Köpfe einfach machen zu lassen. Und das passiert viel zu wenig in Deutschland.
Ja, als Ökonom leuchtet mir das vollkommen ein, weil immer klar ist, wenn es einen Wettbewerb gibt, ist es am Ende immer besser, als wenn es keinen Wettbewerb gibt. Und wenn es nur die eine Lösung gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht der optimale Weg ist. Wir sprechen jetzt sehr, sehr viel über Europa. Das Thema Klimaschutz, Energieveränderung betrifft ja aber eigentlich die ganze Welt. Du blickst, glaube ich, auch global auf die verschiedenen Entwicklungen. Und was stellst du denn da so für Unterschiede zu den Entwicklungen in Deutschland und in Europa fest? Wie machen das denn andere? Sind die dann technologieoffen oder welche Ansätze verfolgen die?
Also das stimmt natürlich, dass der Klimawandel in weltweit ein Thema ist, über das die Leute sprechen. Also auch in Afrika, die machen sich natürlich wirklich auch im asiatischen Raum, die machen sich schon auch Gedanken darüber, dass durch den Klimawandel eben da massive Veränderungen auf sie zukommen. Aber gleichzeitig haben die natürlich jetzt ganz aktuell andere Probleme. Also die müssen erstmal versuchen, Millionen von Menschen an ein Stromnetz angeschlossen zu bekommen. Also China baut, glaube ich, derzeit 200 Kohlekraftwerke. Nigeria als sehr, sehr erdölintensives Land wird in den nächsten paar Jahren 100 Petrochemieprojekte anlaufen lassen. Das heißt, die sehen zwar den Klimawandel, aber gleichzeitig sagen sie auch, wir müssen jetzt und in den Entwicklungs- und den Schwellenländern ist gerade eine totale Aufbruchsstimmung, weil die zum ersten Mal in der Geschichte jetzt auf einmal merken, wir können durch günstige Energie, die eben nun mal im weitesten Sinne fossil erzeugt wird, wir können jetzt Millionen von Menschen aus der Armut bekommen. Und das ist das ganze Dilemma, in dem wir uns befinden. Also wir in unserem reichen Westeuropa wir versuchen alles für den Klimaschutz. Wir versuchen irgendwie von fossilen Energieträgern wegzukommen. Und gleichzeitig haben die großen Schwellenländer, China, Indien, Bangladesch, Pakistan, Brasilien, Afrika, Nigeria, die bauen gerade fossile Energieträger hoch. Und das konterkariert das Ganze so ein bisschen. Und deswegen sind diese derzeitigen Maßnahmen zum Klimaschutz, dieser große Drang, klimaneutral zu werden, ist meiner Meinung nach ein Vorhaben, das irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ich plädiere viel mehr dazu, dass man sich mit dem Unvermeidlichen auseinandersetzt, eben aufgrund dieser Weltlage, und sich um Technologien oder Innovationen oder letztendlich seinen Blick mehr darauf konzentriert, sich an die Veränderungen des Klimawandels anzupassen. Und das passiert meiner Meinung nach in Europa viel zu wenig.
Ich verstehe das vollkommen und ich blicke als Ökonom noch ein bisschen unter Anreizgesichtspunkten auf die verschiedenen Entwicklungen drauf. Mhm. Und ich stelle einfach fest, zurzeit importiert Europa, glaube ich, zu 95% oder 96% Gas und Öl. Also es wird fast gar nichts mehr in Deutschland oder in Europa gefördert. Ist also zumindest in der EU nicht. 95%, 96% sind, glaube ich, die Zahlen der Importe. Und ich frage mich halt einfach, okay, wenn jetzt das reduziert wird auf null, dann führt das ja zu dem Anreiz, dass der Energieträger irgendwo anders günstiger ist und die anderen, den anderen Leuten den Anreiz haben, davon mehr zu nutzen. Und also genau das, was du gerade beschrieben hast, das heißt letztendlich für den Effekt durch die Anreizsetzung, der eigentlich gleich null ist aus meiner Sicht, wenn man das global betrachtet. Das Höchste, was man sagen kann, okay, man verzichtet jetzt auf diese Energieträger und andere haben die Möglichkeit, günstiger zu produzieren. Aber für den Klimaschutz insgesamt wird sich ja da nichts verändern. Aus meiner Sicht wird sich eigentlich ja nur was verändern, wenn man die Angebotsseite reduzieren würde. Und naja.
Genau. Also wenn du das sehe ich exakt genauso. Wenn wir weniger Öl und Kohle verbrauchen, sinkt der Weltmarktpreis und er wird für andere Länder attraktiver, Öl und Kohleprojekte hochzufahren. Ist ja ganz klar. Also in unterm Strich ist also überhaupt nichts. Passiert eigentlich überhaupt nichts. Meiner Meinung nach, und deswegen bin ich ja auch so für Technologieoffenheit, die einzige Lösung aus dieser Falle heraus ist, dass wir als Hochtechnologieregion es irgendwie hinkriegen, attraktive Technologien zu entwickeln, die so günstig und gleichzeitig ökologisch sind, dass der Weltmarkt sie uns aus der Hand reißt. Also dass wir, also ich schreibe im Buch auch, beschreibe ich diese Kernreaktoren der vierten Generation, die gerade noch in der Testphase sind, die noch nicht machbar sind. Da gibt es ein paar vielversprechende Projekte. Das sind kleine Kernreaktoren, 300 Megawatt, die könnten eine 100.000 Einwohner große Stadt mit Strom versorgen. Die sind ungefähr so groß wie ein 3-4-Familienhaus. Also quasi nichts. Die könntest du ruckzuck hochziehen, die könntest du in Serie produzieren. Die laufen mit Atommüll. Die Endprodukte würden so wenig strahlen, dass wir eigentlich kein Endlager mehr bräuchten. Also das ist alles noch nicht in der Marktphase, aber da gibt es wahnsinnig viel Entwicklung gerade. Und wenn uns das gelingen würde, so Kleinreaktoren zu bauen in Serie, dann und die auch von der Maintenance praktisch nicht groß aufwendig sind. Die könntest du mit ein paar Leuten ohne große Produktschulung betreiben. Dann wäre das natürlich ein Mega-Ding, überall in die Welt zu importieren, zu exportieren. Und dann könnte ein großer Effekt im Klimaschutz passieren.
Das erinnert mich ein bisschen daran, ich war in zwei verschiedenen Aufsichtsräten der Müllentsorgung und die Unternehmen der Müllentsorgung produzieren mittlerweile Energie. Letztendlich wäre das ja nichts anderes, als zu sagen, okay, wir haben hier Müll, der eigentlich gefährlich ist und den entsorgen wir und produzieren wir damit noch damit noch neue Energie. Also eigentlich eine ganz hervorragende Technologie, um verschiedene Probleme direkt lösen zu können.
Genau, ja, ja. Also auch zum Beispiel die, was ein Riesenthema ist, wo da wird auch teilweise schon geforscht dran, aber meiner Meinung nach viel zu wenig, synthetische Kraftstoffe, also emissionsfreie Treibstoffe. Also wir verbieten lieber den Verbrenner oder versuchen ihn zu verbieten, als die Technologie weiterzutreiben. Weil wenn es irgendwann mal einem kleinen Startup gelingt, so einen emissionsfreien Treibstoff für ein paar Cent aus dem 3D-Drucker zu holen, dann ist dieses Verbrennerverbot vollkommener Quatsch. Was eh ein Quatsch ist, weil in Deutschland können wir vielleicht auf Elektromobilität umsteigen, aber es gibt wahnsinnig viele Länder weltweit, die eben noch kein großes Stromnetz haben, die wirklich weit verzweigt sind. Und die werden auch in 20 Jahren, in 30 Jahren, da gibt es Schätzungen, nicht auf Verbrennungsmotoren verzichten. Das heißt also, es gibt viele Gründe und viele Ideen, das Thema ein bisschen anders anzugehen. Und was weltweit tatsächlich auch passiert und in Deutschland als das Land der Ingenieure und der Tüftler, wir steigen da aus ganz, ganz vielen Technologien aus ideologischen Gründen. Und ich halte das für einen großen, großen Fehler.
Wir steigen aus Technologien aus. Deutschland steigt aus verschiedenen Technologien aus. Aber parallel will man ja eigentlich noch mehr Energie haben, wenn Elektromobilität kommt etc. Also mir leuchtet das auch nicht wirklich ein. Ganz interessant fand ich, in den letzten Wochen hat ein Streit angefangen, wie man denn auf der Ebene der Zentralbanken mit diesem Thema des Klimawandels, mit dem Thema auch der Energiesubventionen, sage ich mal ganz vorsichtig, umgehen sollte. Die namentlich hat die US-Fed, der Chef der US-Fed, gesagt, dass die US-Fed erstmal gar nichts zum Thema Klimawandel machen wird, weil es einfach nicht ihr Themenfeld ist. Ganz anders sieht das die europäische EZB und auch die britische Bank of England. Diese betreiben Politiken mit Beachtung des Klimaschutzargumentes. Das heißt, sie kaufen bevorzugt Unternehmensanleihen von Unternehmen auf, die einen Plan haben, wie sie den CO2-Ausstoß reduzieren und besonders klimafreundlich sind. Und sie fördern dann halt noch Unternehmen, die eher CO2-freundlich sind und bestrafen dann andere, die CO2-schädlich sind, in Anführungszeichen. Ich möchte jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob die EZB oder die Bank of England eine Zuständigkeit haben. Das verneint ja gerade der Chef der US-Fed. Finde die Begründung allerdings spannend, die die EZB nennt. Das sind vor allem zwei Punkte. Einerseits sagt die EZB, sie müsse dies tun, um physische Risiken zu managen. Und mit physischen Risiken meint sie schwerwiegende Wetterereignisse, also Überschwemmungen, Dürren und Stürme. Ich frage mich nun aber, ob diese Manipulation der Unternehmensfinanzen in Europa und in England an diesen Ereignissen überhaupt irgendwas ändern würde. Also wie siehst du das? Wenn jetzt noch mehr Anreize geschaffen werden, beispielsweise durch günstigere Finanzkonditionen für erneuerbare Energien in Europa, würden dann diese Ereignisse, diese physischen Ereignisse weniger passieren oder ist es halt einfach wirklich wirkungslos, was da passieren wird?
Es ist tatsächlich schwer zu sagen. Also wir wissen, dass jetzt mal vielleicht ganz kurzer Exkurs in die aktuelle Klimaforschung. Also wir wissen, dass sich die Erde erwärmt und dass es seit der industriellen Revolution um etwa 1,5 Grad erwärmt hat, dass dieser Trend noch weitergeht. Das liegt am menschengemachten CO2. Da gibt es eigentlich keinen wirklichen Zweifel mehr dran. Aber was dann das für Folgen hat. Also man nimmt an, dass Extremwetterereignisse zunehmen, aber man weiß nicht, wie sich diese Extremwetterereignisse verteilen. Also das ist dann noch eine ganz, ganz große, diffuse, ein ganz diffuser Bereich, wo Klimaforschung einfach auch nicht weiß, was da konkret, wie Extremwetterereignisse tatsächlich mit der Erderwärmung zu tun haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich in einem ökonomisch auch in einem komplexen System leben. Wir haben ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die sich natürlich positiv oder negativ auf die ökonomische Entwicklung auswirken können. Also der Klimawandel ist sicherlich das eine. Das andere ist ein Krieg, wie wir es jetzt erleben. Das dritte wäre, wenn du Energie so teuer machst, dass praktisch große Industrien aus diesem Land abwandern, weil sie sagen, ich kann mir die Produktion in Deutschland nicht mehr leisten oder in Europa, dann schwächst du ökonomisch massiv diese Region. Hast dann zwar irgendwie, kannst du auf den Zettel schreiben, na ja, wir haben jetzt irgendwie einen geringeren CO2-Ausstoß, aber wir deindustrialisieren das Land. Das heißt also, sich den Klimaschutz rauszupicken und zu sagen, das hat für uns die höchste Priorität. Das ist ökonomisch meiner Meinung nach ein bisschen ein kritisches Spiel. Das heißt also, wir haben eine Vielzahl von Risiken, von Chancen, die wir alle irgendwie im Balance, im Gleichgewicht halten. Und da zu sagen, ich pick mir den Klimaschutz als das Wichtigste raus, ist meiner Meinung nach sehr unklug.
Ja, also ich fühle mich jetzt gerade daran erinnert an viele Zahlen, die man oftmals liest. Ja, China hat doch massiv den CO2-Ausstieg gesteigert und Deutschland doch eher weniger. Wenn man sich mal fragt, warum das so ist, dann wird man auch feststellen, dass ja, China, 25% der kompletten Energie genutzt wird, weltweit wird in China genutzt. Allerdings ist China die Werkbank der Welt. China produziert die Sachen. Natürlich ist das energieintensiv. Und ich finde es sehr einfach zu sagen, okay, wir reduzieren das hier und dementsprechend haben wir unseren Teil getan. Mit den ökonomischen Folgen, die du gerade beschrieben hast, klar mit einer Entwertung der Währung, wenn man immer viel mehr importiert, mit einem geringeren Wirtschaftswachstum im Land, ja, selbst wenn man die Sachen außen vor lassen würde, aber wenn man die Produkte immer noch kauft, dann hat sich ja eigentlich letztendlich wenig verändert, nur dass sie jetzt nicht mehr in Europa produzieren, sondern irgendwo anders.
Ja? Genau. Also wir haben vielleicht ein paar ökonomische Zahlen. Wir produzieren derzeit in Deutschland pro 1000, wir emittieren 0,14 Tonnen CO2 pro 1000 Dollar Wirtschaftsleistung. In China liegen wir bei 0,5 Tonnen. Das heißt also, wenn wir in Deutschland, wir stehen schon in Deutschland relativ gut da, aber wenn wir die Energie so verteuern, dass jetzt quasi der Automobilbau komplett nach China abwandert, dann würde das Auto, das in China produziert wird, drei bis viermal mehr CO2 produzieren, als wenn wir es in Deutschland gelassen hätten. Das heißt also, auch da wieder, es gibt global natürlich Verschiebungen. Du weißt es selber, Kapital ist ein scheues Reh. Und wer sich's leisten kann, der geht dahin, wo die Bedingungen am günstigsten sind, wo Energie am billigsten ist. Und wenn Energie am billigsten da ist, wo gleichzeitig die Energie CO2-frei oder CO2-reich hergestellt wird, dann muss man das natürlich auch berücksichtigen. Also zu sagen, wir machen uns die Finger nicht schmutzig, das löst das Problem nicht. Im Gegenteil, es verschlimmbessert es sogar.
Die zweite Begründung, die die EZB anführt für ihr Handeln, sind sogenannte Übergangsrisiken, also den Übergang in eine CO2-neutrale Welt. Und sie sagt dann, ja, wenn man jetzt nicht handeln würde, dann gibt es mehr Inflation, niedriges Wirtschaftswachstum und die Finanzmarktstabilität ist gefährdet. Das scheint erstmal logisch, da der Umbau ja sehr teuer ist. Ich frage mich nur, ob Inflation, Wirtschaftswachstum und Stabilität nicht anders, einfacher geschützt werden könnten. Du hast zu Beginn einmal gesagt, dass vielleicht in 5 bis 10 Jahren es Technologien gibt, die vielleicht viel einfacher diese Probleme lösen könnten. Andererseits wird dann gesagt, hey, aber wir müssen jetzt handeln, wir stehen vor einem Point of No Return etc., wir sind in einer Klimakrise. Wie blickst du auf diese verschiedenen Argumente, die da angebracht werden?
Also zunächst mal, die Weltklimaberichte sprechen in keiner Weise von einer Klimaapokalypse und einem Untergang. Es gibt in den Berichten vom Weltklimarat nicht ein Mad Max-Szenario, ein globales Mad Max-Szenario. Das ist einfach Quatsch, das stimmt einfach nicht. Das wird von Aktivisten, teilweise von Politikern ständig hoch und runter gebetet. Auch diese sogenannten Kipppunkte, die immer gerne beschrieben werden, das ist ein Paper, das eigentlich im Konjunktiv verfasst wurde. Das ist auch nicht peer-reviewed. Also das ist kein wissenschaftlicher Artikel, sondern ein Szenario, was könnte passieren eventuell. Das heißt also, man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen und muss sagen, also es ist einfach wissenschaftlich unseriös, von einem Point of No Return und von einem Mad Max-Szenario zu sprechen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, weil du gesagt hast, wir müssen irgendwie handeln. Ja, wir müssen handeln, ganz klar. Wir müssen irgendwie was tun. Wir müssen uns auf diesen Klimawandel einstellen. Das ist unbestritten. Es gibt eine Veröffentlichung von, ich glaube, schwedische Ökonomen waren das, 2017. Ich habe es im Buch beschrieben. Die haben mal ausgerechnet, was würde es der Weltwirtschaft kosten, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich einhalten würden. Und die kommen auf eine Summe von 5,4 Billionen Dollar. Ich glaube, die Weltwirtschaft sind 85 Billionen, also eine riesige Summe. Und jetzt mal ein Vergleich. Ich habe das im Buch verglichen mit Covid. Also als im Jahr 2020 durch Covid praktisch die Weltwirtschaft zu großen Teilen stillstand. Dann haben sich parallel dazu auch die CO2-Emissionen um 4% verringert, schlagartig. Also eine Verringerung, wie es eigentlich die letzten 30 Jahre nicht da war. Aber selbst diese Verringerung wäre zu wenig gewesen, um laut Weltklimarat die Klimaschutzziele zu erreichen. Die sprechen von einer Reduzierung von 7,6% pro Jahr. Das heißt also, salopp gesagt, müsste also Corona doppelt so schlimm kommen und müsste ab sofort Jahr für Jahr auftreten, damit wir unsere Klimaschutzziele schaffen würden. Und es zeigt irgendwie, wie illusorisch, wie ökonomisch sinnlos das auch Ganze ist, zu versuchen, weltweit das Ganze auf Null zu drücken. Also es ist für mich eigentlich eine schöne Fantasie, aber hat nichts mit der Realität zu tun.
Was sind denn die verschiedenen Szenarien, was denn passieren könnte? Ist es wirklich vorstellbar, dass es halt keine Lebensräume mehr für Menschen in Teilen der Erde, in großen Teilen der Erde geben würde, also möglichst im schlimmsten Fall? Oder ist das halt auch nur etwas, ein Argument, was da angeführt
also
wird?
Also auch da muss ich sagen, das wird aus dem Zusammenhang gerissen. Die Medien reden gerne von Millionen von Klimaflüchtlingen. Sagen, dass gerade Regionen wie Bangladesch oder der Südvietnam am Golf von Bengalen, die ja traditionell sehr hart von Wirbelstürmen und Flutwellen getroffen werden, dass die unbewohnbar werden durch den Klimawandel. Wenn man sich aber diese Berichte explizit und genauer durchliest, dann schreiben die, sie würden nur dann unbewohnbar werden, wenn die Bevölkerung, wenn das jeweilige Land nichts gegen den Klimawandel tut, keine Anpassungsmaßnahmen mehr vornimmt. Aber das ist ja nicht realistisch. Die Leute gucken ja nicht 30 Jahre lang zu, untätig, wie der Meeresspiegel steigt. Also Bangladesch ist da sogar ein relativ gutes Beispiel. Bangladesch war vor 50 Jahren ein wahnsinnig armes Land. Die haben quasi ungeschützt, sind die quasi jedes Jahr in Hurricanes, in Flutkatastrophen gelaufen mit 10.000 Toten pro Jahr. Bangladesch hat sich in den letzten 50 Jahren wahnsinnig entwickelt. Die sind gemessen an ihren Verhältnissen wahnsinnig reich geworden und haben schon seit 50 Jahren immer mehr Geld in Anpassungsmaßnahmen. Also die haben Staudämme errichtet. Die haben bestimmte Gebiete ausgewiesen als Hochwassergebiete. Die haben die Architektur verbessert und so weiter und so weiter. Mit dem Effekt, dass pro Jahr in Bangladesch nur noch ein Dutzend Leute durch Flutkatastrophen ums Leben kommen. Das heißt also, diese Länder haben schon vor 50 Jahren begonnen, sich an diese Dinge anzupassen. Und das wird oft nicht berücksichtigt. Also Anpassung ist ein wahnsinnig guter Faktor, um mit den Klimawandel-Auswirkungen klarzukommen. Und dazu braucht es aber Wirtschaftswachstum. Also deswegen regt mich das auch immer so auf, wenn diese Fridays for Future Leute schreiben, burn capitalism, not coal. Das, also wenn die den Kapitalismus abschaffen wollen, aber wir wissen, dass gerade die Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus Fortschritt ermöglicht und den Leuten selber die Fähigkeit gibt, sich an diese Verhältnisse anzupassen. Und das wird meiner Meinung nach von der ganzen Klimaschutzpolitik auch von dem reichen Westen immer nie gesehen. Man träumt irgendwie von Verzicht und Reduzierung, aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn du die Länder reicher machst, werden sie sich auch besser an den Klimawandel anpassen können.
Auch das erscheint mir relativ logisch, weil wenn mehr Menschen auf der Welt vermögender sind, haben die eine größere Nachfrage nach Rohstoffen. Wenn die Rohstoffe knapper werden, wird die Nutzung effizienter werden, weil sie einfach teurer werden. Und ja. Auch da, ja, ergibt für mich viel Sinn. Wenn wir jetzt aber jetzt mal versuchen zu sagen, was müsste denn jetzt eigentlich getan werden? Also ich habe verstanden, okay, es ist nicht das Beste, dass Politiker jetzt vorgeben, welche Technologien wir auswählen, vielleicht auch die EZB oder die Zentralbanken nicht unbedingt die besten Auswahl tätigen sind. Aber was sind denn eigentlich die Schritte, die jetzt eingegangen werden müssen, zum Nutzen von der Wirtschaft, aber auch für die Menschen?
Die Politik muss sich einfach den Mut haben und die Demut haben, sich einfach aus vielen Bereichen ein bisschen mehr zurückzuziehen und die Leute einfach machen zu lassen. Also wir sehen das ja an den Ländern, bei denen gerade die Post abgeht. Also China, die bauen natürlich Kohlekraftwerke, aber die bauen auch 30 Kernkraftwerke. Die forschen auch an erneuerbaren Energien. Die haben wahnsinnig viel investiert in erneuerbare Energien. Auch die arabische Welt ist da wahnsinnig gut. Die sehen natürlich, dass ihre Ölvorräte auch irgendwann mal zur Neige gehen und die forschen Technologie offen. Das heißt also, bei denen ist lustigerweise, bei diesen ganzen Ländern, die ich gerade beschrieben habe, bei denen ist gerade der Zukunftsoptimismus total da. Also das ist nicht nur so, dass die Spaß daran haben, neue Dinge zu entwickeln, sondern die sind deutlich positiver und optimistischer, was die Zukunft angeht. Und ich finde es, du bist ja nach Panama ausgewandert, ich kann das irgendwie verstehen, weil in Deutschland ist die Stimmung so wahnsinnig depressiv, weil du jeden Tag gesagt bekommst, wir werden sterben, der Klimawandel wird uns alle umbringen. Wir müssen reduzieren, wir müssen verzichten. Und was ist denn das für eine Botschaft? Also das lähmt die Leute ja. Also anstatt zu sagen, hey, wir kriegen das hin, wir lassen unsere guten Leute einfach machen. Und das bräuchte es eigentlich. Das bräuchte es eigentlich, diese lähmende mentale Rezension aus den Köpfen zu bekommen. Also das ist mein großer Appell und mein großer Wunsch, aber das ist wahrscheinlich auch Wunschdenken.
Ja, es ist eigentlich wie in vielen Themenbereichen, die Politik betreffen, die auch die Wirtschaft betreffen, ist, dass Freiheit oftmals sehr viel freisetzt. Und ja. dass wenn der Staat zu enge Rahmenbedingungen zieht, zu enge Vorgaben setzt, zu viel den Menschen wegnimmt, dass dies die Menschen eigentlich ja in sehr engen Schablonen denken lässt und eigentlich letztendlich die Innovation dann auf der Strecke bleibt. Ja, ich habe mir sehr viel abgewinnen und ich glaube, das könnte wirklich ein Weg sein, wie man es besser machen könnte für die verschiedenen Herausforderungen, die da sind. Und aber auch einfach eine Zukunft, die einfach besser ist. Wenn wir haben oftmals einen sehr europäischen Blick auf die Sicht. Aber es gibt halt wirklich auch andere Gesellschaften auf der Welt, die wollen halt auch vielleicht denselben Wohlstand haben wie wir, aber vielleicht zumindest die Hälfte. Und wenn wir wissen, dass irgendwie der Inder im Durchschnitt 2000 US-Dollar im Jahr zur Verfügung hat, dann will der vielleicht auch nicht so wie in Deutschland irgendwie dann erwirtschaften 50.000 im Jahr, US-Dollar im Jahr erwirtschaften, aber vielleicht doch die 10.000 oder die 20.000. Ja. Und natürlich wird ja sich nicht dann sagen lassen, okay, die Deutschen, die wollen, dass wir das nicht machen. Natürlich, dann machen wir das nicht. Nein, der wird das machen. Und ich glaube, dass, ich verstehe das vollkommen, was du gesagt hast, dass es einige Gesellschaften gibt, die jetzt die Chance nutzen werden. Und ich denke, das muss man einfach rational reflektieren und genauso, wie man es in der Portfolioaufstellung der eigenen Geldanlage einfach reflektieren muss, ja, wie werden Entscheidungen getroffen? Welche Entscheidungen werden in Europa getroffen? Welche Entscheidungen werden in Asien getroffen? Wo wird in Zukunft denn die Musik spielen? Ja? Und es ist traurig, teilweise zu beobachten, was in Europa passiert aus meiner Sicht, aber die Schlussfolgerungen sind dann relativ eindeutig.
Genau, also ich glaube, man muss sich auch genau angucken, wo der größte Fortschrittsoptimismus ist und wo weniger Regulatorien sind, weil wenn das passiert, dann haben die Leute schon Lust.
Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Bei Fundamental analysiert sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio benötigt. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Schau dir an, wie Fundamental analysiert arbeitet und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental analysiert arbeitet unabhängig von Banken oder von Fondsgesellschaften. Der Weg, wie Fundamental analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Maximale herausholen. Du wirst befähigt, mit deinem Portfolio deinen persönlichen Erfolg zu erzielen. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, sodass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren.
Und wir sehen das zum Beispiel an ich betone nochmal China, was jetzt natürlich von der Regierungsform kein Vorbild ist natürlich, aber die sind wenigstens, was die Wirtschaftskraft angeht, relativ kapitalistisch und marktwirtschaftlich orientiert, zu großen Teilen. Und wenn wir sehen, ich habe gesagt, die bauen 200 Kohlekraftwerke. Ja, aber die bauen Kohlekraftwerke der neuesten Generation, die teilweise mit Rußfiltern ausgestattet ist. Das heißt, die sind wesentlich effizienter und die stoßen wesentlich weniger Schadstoffe aus. Das heißt, die überspringen quasi eine komplette Entwicklungsstufe. Das ist zwar immer noch fossil, aber es ist wesentlich besser als die alten Dreckschleudern, die wir in der DDR teilweise dann stehen hatten. Also das muss man auch mal sehen, dass man natürlich die Leute nicht abhalten kann, zu Wohlstand zu kommen, aber dass die Leute, die gerade versuchen, zu Wohlstand zu kommen, natürlich denen auch die Möglichkeiten geben muss, die besten Technologien und das beste Know-how zur Verfügung zu stellen. Und da hätten wir in Westeuropa eine Riesenchance, wie ich schon gesagt habe, die zu supporten, zu sagen, wir dübeln uns da euch da von Siemens die geilsten Dinger hin, weil gebaut werden sie eh.
Ja, und es wäre zum beidseitigen Nutzen. Es wäre halt eine Wirtschaftsmöglichkeit für Europa und in anderen Ländern würde es effizienter mit Energie umgegangen werden. Also eigentlich erscheint auch das logisch, aber wenn es von der Politik quasi eingeschränkt wird, weil man auch die Vorgabe macht, nur in diese eine Richtung zu denken, naja, dann ist wieder das Denken sehr, sehr verengt und etwas pessimistischer. Vielen Dank, Vince. Die Diskussion war super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und allen Hörern kann ich sehr das Buch Lichtblick statt Blackout empfehlen. Und genau, wir zeichnen den Podcast jetzt gerade per Video auf. Er hat es gerade noch in die Kamera gehalten. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank und hoffen wir mal, dass vielleicht der ein oder andere Verantwortliche diesen Podcast hört und vielleicht eine andere Entscheidung in Zukunft trifft. Vielen Dank.
Gerne. Ciao.
Wie ihr rausgehört haben dürftet, haben Vince und ich einen ähnlichen Standpunkt, was die Klimapolitik und die wirtschaftlichen Folgen angeht. Aber es ist doch gut, einmal die ökonomische Seite zu sehen und auf der anderen Seite auch physikalisch erläutert zu bekommen, was eigentlich möglich ist und was halt Chancen bietet und was doch eher nicht wirklich die Lösung sein kann. Und diese Informationen müssen wir natürlich auch in unsere Entscheidung mit einfließen lassen, wie wir unser Geld anlegen. Die Energieversorgung einer Wirtschaft ist natürlich ganz wesentlich. Und die Frage, wie teuer oder günstig diese ist, hat natürlich auch Einfluss darauf, wie attraktiv ein Standort ist und auch in welche Standorte wir investieren sollten. Wenn es größere Risiken auf immer wiederkehrende, kürzere Abschaltungen von Energie für Unternehmen gibt oder vielleicht sogar einen Blackout, dann ist das natürlich sehr negativ zu bewerten für einen Investitionsstandort. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, jetzt diesen Kanal zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine weitere Folge von Fundamental analysiert verpasst. Auch in der Zukunft werden wir wirtschaftliche Ereignisse analysieren, werden mit interessanten Gesprächspartnern sprechen oder politische Entscheidungen kommentieren und sehen, welche Auswirkungen diese auf unsere Portfolios, auf unsere persönlich optimale Geldanlage haben. Danke, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche wollen wir einmal über das Thema Deflation sprechen. Nachdem wir im vergangenen Jahr sehr viel über Inflation gesprochen haben, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir uns in naher Zukunft mit dem Thema Deflation beschäftigen müssen. Deshalb möchte ich einmal darüber sprechen, welche Anlageklassen zu einer deflationären Zeit gut performen, welche Anlageklassen eher schlechter performen. Vergiss nicht, den Podcast jetzt zu abonnieren, damit du diese Folge und weitere interessante, spannende Folgen nicht verpasst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.